SWR 2 Tandem.
Am 20. Februar 2014, vor ziemlich genau einem Jahr, steht der Exil-Iraner Kaveh Yazdani mitten in Tübingen in Flammen und stirbt an den Folgen seiner Verletzungen. Wer war er? Weshalb hat er sich derart qualvoll getötet? Wollte er mit seiner Selbstverbrennung ein politisches Zeichen setzen? Wenn ja, weshalb dann ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als er nach 10 Jahren als Flüchtling in Deutschland endlich eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitserlaubnis bekommt? Autor Egon Koch fragt in Tübingen nach, bei seinen Freunden, seinem Mitbewohner, seinem Anwalt und bei dem Mann, der Kaveh Yazdani brennen sah. Sie alle suchen nach Antworten für das Unbegreifliche. Feuerzeichen, die Selbstverbrennung des Kaveh Yazdani.
Ich hatte einen Arzttermin in der Neckargasse. Ich war ein ganz klein bisschen zu früh. Der 20. Februar war ein ausgesprochen schöner Tag mit Sonne.
Dr. Kraft Dieter, Augenzeuge.
Und ich habe das unheimlich genossen und dachte, oh, ich gehe ein bisschen früher raus und setze mich auf die Kirchenmauern hinter der Kirche, um die Sonne zu genießen. Das ist Südseite dort.
Es war so, er hat gepostet dieses Facebook-Bild von diesem brennenden Mann, der sich vor Rouhani angezündet hat.
Ulrich Stolte, Journalist.
Er ging zu einer Tankstelle, kaufte sich da Benzin, wollte sich dort schon verbrennen. Die Leute von der Tankstelle sind rausgerannt und wollten ihn daran hindern. Er ist dann geflohen.
Auf dieser Kirchmauer gibt es alte Gaslaternen und ich habe mich mit dem Rücken angelehnt an eine dieser Laternen und ich war gerade am Lesen. Plötzlich kam eben dieser Schrei, der brennt. Klar, ich drehe mich um und sehe Kaveh schon in Flammen. Er saß auf dem Boden, brannte. Und zwar vom großen Zeh bis zum Scheitel. Es gab nichts an ihm, was nicht brannte. Ja, ich bin dahin geeilt, habe dann probiert, Kaveh aus dem Feuer zu ziehen. Ich hatte diese Idee, er sitzt im Feuer und wenn ich ihn rausziehe, dann brennt er nicht mehr. Und habe natürlich in dem Moment nicht verstanden, dass er selbst ja das Feuer ist. Und das nicht geht. Bin ganz nah an ihn ran, hab die Schuhe brannten ja auch, hab die Schuhe angefasst und probiert, ihn da wegzuziehen. Das ging aber nicht. Also ich konnte ihn, ich würde mal sagen, nicht mal einen einzigen Millimeter verschieben. Das war unglaublich heiß. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so eine Hitze erlebt. Ich habe es nicht länger als eine Sekunde oder so ausgehalten und musste zurückweichen.
Jetzt überlegen Sie sich mal, wenn Sie sich nur den Finger verbrennen oder den Arm oder so, wie schmerzhaft das schon ist, weil da eben die ganzen Nerven dann schmerzen.
Dr. Lisa Federle, Notärztin.
Wenn jetzt einer von Kopf bis Fuß verbrannt ist, das sind ja unglaubliche Schmerzen, nicht nur an einer Stelle, sondern überall. Dazu kommt, dass ja die inneren Organe noch funktionieren, das Herz schlägt, das Gehirn tut, sie kriegen alles komplett mit. Bei anderen Erkrankung oder anderen Verletzungen ist es oft so, dass einfach dann auch das Gehirn nicht mehr richtig funktioniert oder das Herz aussetzt. Aber dort hat es halt eine Weile noch alles funktioniert und das ist das Qualvolle.
Der Körper kam irgendwie nicht zur Ruhe. Er bewegte sich, er stützte sich nach hinten ab auf seine Hände. Dann kam er wieder nach vorne. Und als ich dann meinen zweiten Versuch, ihn aus dem Feuer zu ziehen, getätigt hatte und es mir einfach zu heiß wurde, legte er sich hin. Also sein Oberkörper, den hat er ganz langsam nach hinten auf den Boden gelegt. Und da hatte ich das Gefühl, jetzt kommt er zur Ruhe. Und es war der Moment, wo der Wunsch, ihn zu retten, nachließ und ich immer mehr in so eine Ich-bin-bei-dir-Rolle hineinschlüpfte, als ob ich ihn jetzt begleiten würde auf seinem letzten Weg.
Dann sind wir eingetroffen und haben gesehen, dass ein Mensch da liegt. Er war schon gelöscht, er war noch am Leben, aber vollkommen verbrannt von oben bis unten. Hat aber noch alles mitbekommen. Wir haben dann trotzdem ihn im Zugang gelegt, haben ihm Medikamente gegeben, haben, er hat ja gelebt, also muss ich ja gucken, dass ich ihn am Leben erhalte. Und da ist die einzige Chance noch, ihm so viel Schmerzmittel zu geben, dass er gar nichts mehr mitkriegt. Er war circa noch eine Viertelstunde am Leben. Also er ist dann auf dem Weg hoch in die Klinik verstorben.
Ich war im Urlaub auf La Gomera.
Georg Weininger, Mitbewohner von Corbeyos Doni in der Hegelstraße 7.
Und habe dann meine Mails gecheckt und habe eine Mail von einem Mitbewohner hier gelesen, dass noch vollkommen unklar ist, was passiert ist, aber dass die Polizei im Haus sei und im Zimmer von Kave Untersuchungen anstellen würde und dass Kave sich das Leben genommen hätte. Das ist der zweite Stock, der eben ein Wohnzimmer statt einer Küche hat, als Gemeinschaftsfläche. Das ist sein ehemaliges Zimmer. Das ist mir heute Morgen aufgefallen, ist die letzte, wahrscheinlich direkte Erinnerung an Kave. Das sind so Protestplakate.
Ich dachte, wir setzen uns dahin, wo ich zuletzt mit dem Mann erst einiges essen habe. Das war nämlich hier.
Manfred Weidmann, Rechtsanwalt.
Ich habe ein Foto gefunden, wo Sie ihn sehen, hier mit grünem Pulli für die grüne Bewegung. Also Sohn des Schah, Reza Pahlavi, hatte die Mitglieder der grünen Bewegung eingeladen. Die sind geflüchtet 2009. Darunter vermute ich welche, die sind dann anerkannt worden als Flüchtlinge hier. Und er steht dabei mit seiner Duldung. Ja. Aber Sie sehen auch auf dem Foto, er sieht da nicht besonders gut aus. Ehrlich gesagt sieht er aus, wie wenn er 4 Wochen Hungerstreik hinter sich hätte. Ja. Da ging es ihm ganz, ganz schlecht. Da war er noch gar nicht bei mir. Juni 2010 habe ich die Akte angelegt. Da habe ich ihn kennengelernt, persönlich kennengelernt. Ja. Kennen tat ich ihn schon früher, weil er einfach in Tübingen relativ bekannt war. Er war hier sehr aktiv, war politisch sehr aktiv, als Exil-Iraner sozusagen.
Er hat hier auch politischen Stand gehabt, also am Holzmarkt, vor der Stitzkische auf der anderen Seite.
Mehdi, mein Freund.
Irgendwie war er frustriert, dass auch wenige Leute manchmal kommen und fragen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist politische Arbeit, braucht Geduld. Und du kannst nicht sagen, dass du jetzt da hinstehst mit Tisch und ein paar Bilder und ein paar Nachrichten und so weiter. Und theoretische Sache und so, dass die Leute von überall kommen und wollen sie. Du musst halt Geduld haben. Der war Anhänger von konstitutionellen Monarchiepartei, die verfolgen noch einem Monarchiesystem, die eigentlich auf der Basis von parlamentaristischer Demokratie funktionieren könnte.
Ich habe ihn jede Woche einmal getroffen. Der war ein warmherziger Mensch.
Bahman Soedi, sein politischer Mentor.
Man konnte mit ihm manchmal sehr gut diskutieren, manchmal auch nicht. Als er in der Partei war, habe ich gesagt, wir sind liberal-demokrat und der Mensch ist im Mittelpunkt. Und wenn du diesen Stand machst und willst du für die Partei machen, dann muss der Mensch in den Mittelpunkt stehen. Und dann hat angefangen zu verstehen, was der Mensch ist. Und war eine eigentlich sehr gute Liberaldemokrat geworden. Und das war eigentlich für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, der ist ein sehr guter Mensch.
Er war ja ein Tübinger Original. Ich selber habe ihn auch über Jahre in Tübingen gesehen, ohne ihn wahrzunehmen. Man dachte ja, aha, Der Spinnerrieder mit seinem Stand, der hatte so einen Stand wie ein Postkartenhalter. Da waren große laminierte Postkarten drin mit grauenhaften Bildern von Folternopfern. Man ist dann gar nicht richtig hingegangen, weil dann diese Bilder abgeschreckt haben. Er hat zu Tübingen gehört und das hat er wohl gegen Ende nicht mehr gemacht.
Kawa hat ja im Zimmer direkt gegenüber von mir gewohnt und wir sind uns täglich begegnet. Also sein Alltag, so wie ich ihn mitgekriegt habe, also er hat ein paar Jobs gehabt, so kleinere, der ist mit Hunden spazieren gegangen hier aus der Nachbarschaft, wofür er, glaube ich, auch so ein bisschen Geld zugesteckt bekommen hat.
Er bekam im Monat 400 bis 500 € von mir. Jetzt im Nachhinein tut es mir leid, dass ich ihm nicht noch mehr übertragen habe an Arbeit.
Elisabeth Schlotterer, Nachbarin.
Wir haben uns kennengelernt, weil ich jemanden gesucht habe, der mit meinem Hund spazieren geht. Kawa hat 8 Monate bei mir gearbeitet. Am Anfang ist er nur mit Emma spazieren gegangen und er konnte schon seine Interessen vertreten und fragte dann immer wieder, ob ich nicht noch was hätte, was er für mich machen könnte. Ja, dann fing er dann an, hat er den Rasen gemäht und die Hecke geschnitten und irgendwann hat er dann auch die Küche gemacht und dann habe ich ihm den Titel eines Hausmeisters verliehen und das fand er ganz toll, dass er jetzt mein Hausmeister war. Es war so eine richtig nette Freundschaft, hat sich da sehr schnell entwickelt. Wir hatten so eine Seelenebene, möchte ich sagen, irgendwo.
Er hat oft hier in der Küche was gekocht. Er war tatsächlich auch viel in seinem Zimmer, hat regelmäßig Besuch gehabt, auch von anderen Iranern, haben dann Tee getrunken, geraucht. Kawa war insgesamt ein eher zurückgezogener Mensch.
Am Ende war für ihn unmöglich, weil der hat gemerkt, der kann nicht politische Akzent setzen. Niemand macht mit ihm, dass er zum Beispiel so vor der iranischen Botschaft geht oder irgendwas Großes tut, dass es ein Schrei nach außen ist. Und von daher war er halt frustriert. Wir konnten ihn nicht kontrollieren manchmal. Also wir mussten mit ihm stundenlang reden, damit er ein bisschen zur Ruhe kommt. Aber sein Ziel war immer, etwas zu tun. Ihr macht nicht, ihr seid Meme. So alle hat er so Witze gemacht. So hat er gesagt, in Iran werden die Studenten ermordet, vergewaltigt, Mann und Frau in Gefängnisse. Und ihr sitzt da und macht ihr gar nichts. Und das ist natürlich wieder wegen dieser Nachrichten, dass er tagtäglich immer gehört hat, gesehen hat, durch Internet, Fernsehen.
Kawa hat einen Laptop gehabt und war nächtelang online. Also wenn ich irgendwie was wollte, bei ihm geklopft habe oder so, war das ganz oft so, dass er irgendwie auf dem Bett saß und im Internet war, also gleichzeitig Internetradio lief und er geschrieben hat. Das war schon ein sehr, sehr zentrales Thema bei ihm, diese Exilsituation und das politische Geschehen im Iran.
Der amerikanische Exilsender Channel One TV wird vom iranischen Dissidenten Shahram Homayoun angeboten. In der täglich aus Los Angeles in den Iran gesendeten Nachrichtenshow ist Kaveh Yazdani telefonisch als Interviewgast zugeschaltet.
Ich grüße Sie, Herr Shahram Homayoun. Mein Wunsch ist, dass der Kronprinz Reza Pahlavi und alle verehrten Iraner meine Stimme hören. Ich bin Kaveh Yazdani. Mein Wohnsitz ist in Deutschland. Wenn sich eine Bürgerbewegung unter Führung unseres Kronprinzen bildet, bin ich der Erste, der in dieser nationalen Bewegung mitwirkt. Mein Wunsch ist, dass die Anhänger Khameneis meine Stimme hören. Ich bin ein Bürger des Iran, Arbeiter und stamme aus einer Bauernfamilie. Ich stelle mich an die vorderste Front der Bewegung. Falls man uns angreift, bin ich der Erste, der sich opfert. Ich danke Ihnen, Herr Homayoun. Und falls Sie möchten, gebe ich Ihnen meine Telefonnummer und Adresse.
Er hat immer gesagt, ich bin Soldat des iranischen Volkes. Und natürlich wollte er was tun. Immer wollte einen Akzent setzen.
möglicherweise, vielleicht ist das auch ein Punkt, der vielleicht irgendwo eine Rolle spielt bei Levan Yazdani.
Manfred Weidmann, Rechtsanwalt.
Er hat ja, seit 2004 ist er hier gewesen, seinen Asylantrag politisch begründet mit seiner Betätigung für diese monarchistische Partei. Und ich glaube, für ihn war es relativ schwer zu verdauen, dass das Bundesamt und auch das Verwaltungsgericht im ersten und auch im zweiten Asylverfahren, das er gemacht hat, bevor er zu mir kam, ihm im Grund gesagt hat, ihre politische Betätigung in Ehren, ja, sie sind sehr aktiv, aber für das iranische Regime hat diese monarchistische Gruppierung keinerlei Bedeutung. Der Iran wird sie nicht als ernsthaften Regimegegner betrachten. Dieser zweite Antrag war abgelehnt worden, 2007. Und seither war er geduldet mit eben dieser relativen Perspektivlosigkeit. Duldung ist ja eine Aussetzung der Abschiebung. Die Abschiebung war ausgesetzt beim Herrn Yazdani, als er dann 2010 zu mir kam mit dieser Duldung, weil er keine Papiere hatte. Deswegen das Arbeitsverbot.
Personalausweis Nummer 544229-A-31. Vorname Barot Ali. Familienname Yazdani. Geburtsdatum 23.11.1964. Geburtsort Bujnord. Bezirk Gamachon.
Der Herr Yazdani hat in Deutschland Asyl beantragt, zunächst unter einem anderen Namen. Das ist nun nicht sehr selten bei Flüchtlingen. Sein Grund war, dass er Angst um seine Familie hatte im Iran. Der war politisch schon aktiv im Iran. Er hat aber den Namen, seinen richtigen Namen, nur ein bisschen verändert. Ja, er hat hier lange gelebt unter dem Namen Puri Yazdani.
Der Kaveh, der dieser Held existierte, der war in einem Kampf gegen irgendwelche fremde Herrscher, hat er sehr gut bewiesen und hat er gekämpft und für Befreiung damaliger Iran und so. Und das ist symbolisch, der fühlte sich auch so. Da hat er gesagt, ich bin ein Soldat, ich bin ein Schrei des Volkes. Und er wollte halt sagen, dass ich halt diese Kaveh bin.
...2012 gesagt, ich gefällt nichts in Religion Islamische, ich taufe, mir helfen bitte. 2 Monate später, so viel in Kommenkirche und beten und so und getauft.
Habib, ein Freund.
Und dann 3-mal, 4-mal mir gesagt, ich was machen? Ich gehe in Iran, Flughafen, 100% keine Chance. Deutschland auch mehr gesagt, keine Chance, keine Arbeit. Nicht gesehen meine Tochter, nicht gesehen meine Frau, meine Vater, Mutter, Bruder, Schwester, alle Familie. Ich liebe meine Heimat. Warum ich bin da? Warum?
Vom Verfahren her war es dann so, dass das für mich dann der Aufhänger war. Jetzt haben wir hier noch diese Konversion und im Oktober 2012 war die Anhörung. Der Bescheid war dann im Juli 2013. Die entscheidende Begründung lautet, beim Antragsteller liegen inzwischen Besonderheiten wegen seiner exilpolitischen Tätigkeit im Bundesgebiet vor. Inzwischen, das war eben der Punkt. Also es wurde festgestellt, dass er nicht abgeschoben werden darf in den Iran, weil ihm dort Folter, menschenrechtswidrige Behandlung droht. Und ich hatte ihn so erlebt als Klient, dass er eigentlich sehr froh, dass er sehr erleichtert war. Es war ja eine wirklich lange Geschichte, über 10 Jahre. Wir saßen hier an diesem Tisch miteinander, im Sommer 2013 und haben den Antrag ausgefüllt für die Beantragung der Aufenthaltserlaubnis. Er war guter Dinge. Und er hat auch relativ schnell die Aufenthaltserlaubnis bekommen, er hat eine Arbeitserlaubnis bekommen, er hat einen Deutschkurs gemacht, er hat sich um eine Arbeit bemüht. Ich muss einfach sagen, für mich war der Fall dann nach diesem Antrag im Grund abgeschlossen.
Ich war sein Deutschlehrer. Er ist im Januar 2014 gegen Ende eines Kurses eingestiegen und der Suizid war noch vor Ende des Kurses.
Hans-Jörg Ostermeier vom Bildungs- und Integrationszentrum in Tübingen.
Aber ganz kurz vorher hat er bei mir noch den Prüfungstest gemacht für B1. Das ist das Niveau, mit dem unser Kurs abschließt. Und dieses Niveau hat er ordentlich bestanden. Sie sehen es hier auf der Liste, genau in der Mitte. Am 18. Februar hat er die mündliche Prüfung bei mir abgelegt und am Tag danach ist er nicht mehr erschienen. Und wenige Tage danach war er dann tot.
Der hat diesen Sprachkurs gehabt, der konnte langsam eine Arbeit suchen. Aber dann habe ich gemerkt, dass er nicht mehr fähig ist, diese Sprache zu lernen.
Bahman Soedi, sein politischer Mentor.
Der hat mit Leuten geredet, aber als er Grammatik gesehen hat, als andere Vokabeln vorgekommen sind, der hat gemerkt, dass er nicht mehr lernfähig ist. Und er hat ihn sehr wehgetan. Und dann kommt da ein Mensch und sagt, 10 Jahre habe ich verloren. Wenn ich jetzt anfange zu leben, was kann ich erreichen? Eigentlich, der ist wie ein Motor, die 10 Jahre stehen geblieben ist und jetzt muss man nicht starten. Und merkt, dass die Öl kaputt ist, der Wasser da drin vergammelt ist und der Motor hat nicht die Kraft, was man vorher gedacht hat. Und genau das ist bei Kaveh angekommen. Dass er, wenn er jetzt anfängt zu arbeiten, die Sprache lernen, diese Lernfähigkeit bei ihm durch die Alter ist langsam weg. Und das hat ihn eigentlich gezeigt, dass er nicht die eigenen Ziele erreichen kann. Freitag vor diesem Donnerstag war ich überraschend bei ihm. Er war sehr fröhlich, der hat gelächelt und er war lebenslustig. Und nachhinein habe ich gemerkt, das war so eine Art zu Abschied nehmen. Der hat nicht gesagt, dass er sich umbringen will, der hat die Absichten gehabt und hat im Geheim eigentlich sich mit allen verabschiedet. Er hat sich so gezeigt, dass er optimistisch ist, dass er Hoffnungen hat, dass man gar nicht daran denkt, dass er sich umbringt. Und da habe ich mich sehr gutes Gefühl von ihm verabschiedet.
Kaveh ist anderes, ganz wenig geredet. So einmal geweint, ich gesagt, was ist das? Gesagt, meine Tochter, immer meine Tochter, meine Vater, meine Mutter habe ich nicht gesehen. Meine Tochter, diese Jahre, ich bin 20 Jahre alt. Die Universität, ich habe kein Geld in Hilfe.
Kaveh wollte sich Geld von mir leihen, 1000 Euro. Ich habe es ihm nicht gegeben. Aber das wäre ja auch ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Davon hätte seine Tochter auch nicht studieren können. Das wäre ja vielleicht eine momentane Erleichterung gewesen. Und dann wäre wieder der Engpass gekommen, ja? Ja, jetzt fällt mir wieder ein, da, als er rausging, ich glaube, das war das letzte Mal, als er da wegen dem Geld auch nochmal fragte. Hinterher habe ich gedacht, oh Gott, was war das gerade für ein Gesichtsausdruck? Das war ja die pure Verzweiflung. Das ging mir durch und durch. Und ich dachte, oh weia, hättest du ihm vielleicht doch geben sollen.
Es gibt Leute, die durchaus ernst zu nehmen sind, die sogar sagen, möglicherweise war das, dass er ein Arbeits- und Bleiberecht bekam, sein Todesurteil.
Dr. Kraft-Dieter, Augenzeuge.
Denn plötzlich konnte er nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen. Immer hat er gesagt, ihr lasst mich ja nicht arbeiten, ihr wollt mich nicht integriert sehen. Dauernd lebe ich in der Sorge, wieder abgeschoben zu werden. Und plötzlich konnte er das alles nicht mehr sagen. Und es gibt Leute, die sagen, da ist er in eine ganz tiefe Depression gerutscht. Weil er gemerkt hat, dass er gar nicht mehr arbeiten konnte, dass er gar keinen 8-Stunden-Tag mehr durchsteht und dass er das auch nicht mehr will. Plötzlich ging der Finger, der nach außen immer zeigte, zeigte nach innen.
Er wollte, glaube ich, mit dieser Selbstverbrennung einfach einen Akzent setzen, einfach einen Schrei nach außen. Und er wollte sagen, niemand hat mich verstanden oder nicht so verstanden, wie ich eigentlich wollte, wie ich arbeiten wollte.
Er hat eine Collage gebracht, ein schreiender Mensch, vor Verzweiflung schreiend, sich den Kopf haltend. Erinnert mich auch an das Gemälde vom Munch, der Schrei. Inmitten einer Schar von vielleicht 30, 40, 50 gleichförmigen Gesichtern, die nicht zu ihm hinschauen, die seinen Schrei nicht wahrnehmen. Und dieses Bild drückt für mich die Verzweiflung aus, die ihn dazu gebracht hat, dieses dramatischste aller Ausdrucksmittel zu wählen, die Selbstverbrennung.
Es war ein Fanal. Er wollte ein Zeichen setzen und er wollte, ich denke, er hat sein Leben als bedeutungs- und sinnlos zu guter Letzt empfunden. Irgendwo als nicht lebenswert. Er wollte mit seinem Tod, seinem Leben im Nachhinein eine Bedeutung geben.
Feuerzeichen, die Selbstverbrennung des Kaveh Yazdani, Feature von Egon Koch. Der Sprecher war Christoph König, Ton und Technik Dietmar Rötzl und Johanna Fegert, Regie Maidon Bader, Redaktion Nadja Odeh.